Fragen an, der Interview-Podcast mit Frank Göbel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fragen an. Der Sommer neigt sich langsam dem Ende und wir alle hatten diesen Sommer höchstwahrscheinlich eine mehr oder weniger kleine Auseinandersetzung mit einer Wespe. Zugegeben, wenn man seinen Kuchen im Garten oder auf dem Balkon genießen möchte, stört das aber auch echt. Und darum soll es heute gehen. Also nicht um Kuchen, sondern um Wespen. Was ist das Faszinierende an diesen Tieren? Warum haben sie ein so mieses Image? Immerhin noch nach einer Vorsaumfrage noch vor Friedrich Merz. Und was können wir vielleicht von ihnen lernen? Dazu habe ich mir einen Experten eingeladen. Er ist Biologe, Entomologe und Buchautor. Er arbeitet als wissenschaftlicher Leiter im Museum für Naturkunde in Berlin. Ich sage hallo und herzlich willkommen, Dr. Michael Ohl. Hi!
Hallo, Frank.
Ja, Michael, schön, dass du Zeit hast für mich heute. Und bevor wir auf die Wespen eingehen, würde mich interessieren, wie bist du auf dieses Themenfeld gekommen? Was hat dich motiviert zu sagen, yo, Wespen sind mein Ding?
Ja, das ist so gekommen. Also ich wollte eigentlich immer schon Biologe werden und ich schon als kleines Kind eigentlich war mein Traum, mit Tieren irgendwie beruflich zu arbeiten. Und bei mir war das so, dass das von vornherein Krabbeltiere sein sollten, also Insekten und die weniger offensichtlich attraktiven Tiere, die hatten es mir immer mehr angetan.
Ja.
Und ich habe dann auch Biologie studiert, war sehr glücklich darüber und habe dann angefangen, mich mit Spinnen zu beschäftigen. Und Spinnen fand ich auch super, aber irgendwann habe ich mal eine Exkursion nach Menorca gemacht als Student und sollte dafür einen Vortrag über Spinnenfeinde halten. Und das habe ich gemacht und Grabwespen, also Wespen, bestimmte Wespengruppen sind Spinnenfeinde und da habe ich gemerkt, eigentlich finde ich die viel toller. Und ja, und so bin ich dann zu den Wespen gekommen und mit großer Begeisterung und seitdem begleiten die mich durch mein Leben.
Ja, voll spannend. Bist du auch als Kind so durch die Wiesen gegangen? Hast du Tiere gefangen, so in Glas getan und die studiert?
Ja, klar, genau das habe ich gemacht. Also die, also alles, was meine ostwestfälische Heimat so hergab, Frösche, Molche natürlich auch, aber auch Insekten, besonders Insekten.
Okay, wir sind damals mit so einem Kescher durch einen nahegelegenen Tümpel gegangen, so durch dieses ganze Pflanzenzeug, haben wir geguckt, was da so drin ist. Was mir hängen geblieben ist, Libellenlarven. Das sind Biester, das sind richtig fiese Biester. Also wenn sie geschlüpft sind, Libellen sind ja wunderschön, aber dieses Stadium dieser Larve, das kann ja Jahre dauern, bis sie schlüpfen, aber das sind echte Monster, ne? Richtig?
Ja, Libellen sind in allen Entwicklungsstadien ja Fleischfresser, also die die Erwachsenen, so schön sie sind, ja auch. Also sie fangen ja Insekten und zerkauen die und fressen die, aber die Larven im Wasser, die haben so eine Fangmaske und die die können bei den Großlibellen wirklich eine beachtliche Größe annehmen.
Ja. Das stimmt. Schon echt interessant. Und was macht die Wespe für dich als Forscher so spannend? Was können diese Tiere, was wir vielleicht völlig unterschätzen?
Ja, wenn ich von Wespen spreche, meine ich natürlich nicht nur die beiden Arten, über die wir hier typischerweise sprechen. Also es gibt ja zwei Arten, die deutsche und die Gemeindewespe. Die leben sozial und das sind die, die uns im Spätsommer lästig werden.
Ja.
Mein Blick auf die Wespen ist global und auch ein bisschen breiter und es gibt Tausende, Zehntausende von Wespenarten weltweit.
Okay.
Und viele von denen, die allermeisten von denen leben gar nicht sozial, sondern die leben einzeln, also jedes Weibchen nur für sich, keine Arbeiterin, keine Arbeitsteilung. Jede baut nur ein kleines Nest, legt dort Nahrung für die Larven rein und das war's im Grunde. Was mich fasziniert an den Wespen ist die enorme Artenvielfalt und auch, dass die allermeisten von ihnen in den Wüsten oder Halbwüsten der Welt vorkommen, also in warmen Gegenden. Da ist die eigentliche Artenvielfalt. Und das sind so Lebensräume, die ich persönlich total mag. Also ich mag es heiß und trocken und und ich fahre für meine Wespen auch immer in die Wüsten rund um den Globus. Aber es ist diese enorme Artenvielfalt, die mich begeistert.
Ja. Ich glaube, wenn es so weitergeht, haben wir auch hier bald wüstenähnliche Zustände in Deutschland. Da kannst du ja auch ein paar Wespenarten finden.
Na, man merkt das ja tatsächlich auch mit dem Klimawandel ja. und den höheren Durchschnittstemperaturen wandern Wespen aus dem Mittelmeergebiet, die es vorher bei uns nicht gab, nach Norden rein. Und zum Teil haben wir sie auch bereits in Deutschland fest etabliert.
Ja. Du hast gerade gesagt, Spinnen haben dich auch interessiert, wo du gerade so sprichst, das Klima verändert sich. Ich glaube, vor Jahren gab es mal diese Nosferatu-Spinne, bitte korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, die eigentlich so nach Italien gehört, aber auch in Deutschland mittlerweile gesehen wurde. Stimmt das?
Ja, das ist ein Klimawandel-Gewinnler, wenn man so möchte. Also das ist eine der vielen Arten, die derzeit mit dem Klimawandel und mit der Erhöhung der Durchschnittstemperaturen nach Norden weiter wandern. Und ja, diese Nosferatu-Spinne, die gibt es tatsächlich inzwischen in Deutschland. Sie hat einen unangenehmen Biss. Ihre Gefährlichkeit wird vielleicht ein bisschen in der Presse manchmal übertrieben, aber ja, es ist im Grunde wie ein Wespenstich und kann sehr unangenehm sein.
Ja, okay. Ich habe mir dein Buch von 2023 Wespen durchgelesen, welches bei mir sehr viele Aha-Momente gegeben hat. Also dieses Holzscharren für Nester, das wusste ich gar nicht. Und es gibt sozial, aber auch Single-Wespen, muss man sozusagen. Und ich festgestellt habe, dass dein Sohn sich für Spinnen interessiert, dein ehemaliges Themenfeld. Ihr beide seid auch unterwegs, nicht nur hier in Deutschland, auch rund um die Welt. Erzähl doch mal so aus dem Nähkästchen, wie ist das, mit seinem Junior unterwegs zu sein? Also andere gehen mit seinem Sohn zum Fußball und ihr geht in den Dschungel. Wie ist das, mit seinem Junior unterwegs zu sein?
Ja, das ist schon sehr schön. Also er ist auch so wie ich sehr früh begeistert gewesen von der Biologie und hat im Grunde, seit er ein Kleinkind ist, davon geträumt, Biologe zu werden. Und die Spinnen hatten es ihm sehr früh angetan. Das hatte mit meiner ursprünglichen Spinnenbegeisterung eigentlich gar nichts zu tun, sondern das ist tatsächlich im Grunde Zufall gewesen. Ja. Und er hat das inzwischen professionalisiert. Er studiert ja Biologie gerade im Masterstudiengang. Okay. Wir verstehen uns einfach auch unheimlich gut. Diese Themen, die begleiten uns so im Leben. Wir tauschen uns aus über diese Themen und wir sind total gute Reisepartner. Also es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß.
Ja.
Wir können uns auch beim Sammeln, also wir sammeln dann ja die Tiere, die wir für unsere Forschung brauchen. Unsere Sammelstrategie ist etwas unterschiedlich. Also dadurch, dass er Spinnen sammelt, ist er im Regenwald immer nachts unterwegs. Also man geht dann nachts in den Regenwald und leuchtet herum und dann sieht man die reflektierenden Augen der Spinnen und kann sie dann einsammeln.
Ja.
Während meine Wespen ja in der Mittagshitze fliegen und wir helfen uns immer gegenseitig und können so eigentlich rund um die Uhr uns mit unseren Tieren beschäftigen. Das ist sehr, sehr schön.
Ja, finde ich total klasse. Du forschst ja, wie gesagt, aktiv nach Wespen, egal Südamerika oder die Sengnitze von Arizona. Kannst du uns mal mitnehmen, wie so ein Forschertag aussieht, so im Durchschnitt?
Ein Forschertag unterwegs auf einer Sammelreise. Wenn ich jetzt nur an die Wespen denke, mal von den Spinnen, wenn mein Sohn dabei ist, abgesehen.
Ja.
Wie gesagt, die Spinnen fliegen tagsüber, die sind auch keine Frühaufsteher. Was mir im Grunde egal wäre, weil ich ein Frühaufsteher bin. man geht dann ab 9, 10 Uhr, je nachdem, in welcher Region man ist, sucht man sich die guten Plätze, bei denen man erwarten kann, dass Wespen da sind. Mit einer gewissen Erfahrung kann man die tatsächlich relativ leicht finden. Man muss nach Blüten Ausschau halten. Erwachsene Wespen sind Blütenbesucher und man braucht möglichst kleine Blüten in großer Zahl. Und mit einer gewissen Erfahrung kann man Büsche erkennen und man sucht in der Wüste in der Regel immer Orte, an denen auch Restwasser zu erwarten ist. Zum Beispiel so kleine Canyons oder Creeks oder solche auch ausgetrockneten Flussbetten. Da ist in der Tiefe meist noch Wasser und in der Regel hat man dann an den Ufern grüne Büsche und viele davon blühen und die sucht man dann auf. Und dann fängt man die tatsächlich primär erstmal mit so einem Schmetterlingsnetz, wie man okay. das so kennt. Das ist ein bisschen, sieht ein bisschen anders aus als auf dem Gemälde von Spitzweg. Es ist viel größer, 40 Zentimeter Durchmesser und ein ganz langer Netzbeutel.
Okay.
Und dann, ja, fängt man die von den Blüten oder die nisten ja im Boden, also die meisten Wespen zumindest nisten im Boden in der Wüste. Man kann sie manchmal auch bei Aktivitäten auf dem Boden sehen, wie sie Nester graben oder Beute jagen oder dann fängt man sie eben auch dort. Und das macht man eben, solange man was findet und interessante Arten findet und solange die Kondition mitmacht bei der in der Hitze der Wüste.
Ja.
Und so ist man so den ganzen Tag halt damit beschäftigt. Ich neige dazu, die Fundorte zu wechseln, also eine gewisse Zeit dann an einem Ort zu sein und dann zu fangen und dann weiterzufahren oder weiter zu laufen und noch einen anderen Ort dann zu finden. Das machen manche Sammler ganz anders, die bleiben dann ewig an einem Ort stehen. Meine Frau zum Beispiel, die ist eine begeisterte, auch eine begeisterte Wespensammlerin.
Natürlich.
Die bleibt gerne an einem Ort stehen und so macht man das und die Tiere werden auch vor Ort sofort getötet. Also das ist ein bisschen der Preis, den man auch dafür bezahlt, wenn man diese Art von Forschung macht, die ich halt mache, weil ich mich nicht mit lebenden Wespen beschäftige, sondern ich studiere ja deren Anatomie, deren inneren Aufbau. Und dafür brauche ich sie tatsächlich getötet.
Ja.
Und das macht man, indem man sie direkt nach dem Sammeln entweder in Alkohol wirft, in Alkoholglas. Das macht man bevorzugt dann, wenn man auch DNA-Untersuchungen macht. Das machen wir inzwischen routinemäßig auch. In DNA, in alkoholfixierte Tiere sind dafür besser geeignet. Man kann sie aber auch anders töten mit so Chemikalien, die dann die man so in einem Glas verdampft, dann sterben die auch sehr, sehr schnell.
Okay.
Und dann werden sie dann abends, wenn man dann zurück im Labor oder im Hotel oder je nachdem, wo man gerade so ist, dann werden diese frisch getöteten Tiere auf Wattelagen ausgebreitet, die in so Papier eingeschlagen werden und dort werden sie erstmal getrocknet für den weiteren Transport.
Okay. Gibt es auch diesen Moment, wo du Stunden unterwegs bist und denkst, ey, heute finde ich ja absolut nichts und plötzlich sitzt da genau das Tier, auf das man gehofft hat? Gab es das schon mal?
Ja, sowas gibt's natürlich schon hin und wieder. Also ich kann mich an eine Reise nach Argentinien erinnern, in den Norden Argentiniens, in die Wüsten dort. Dort lebt die größte Grabwespe, also das ist mein eigentliches Spezialgebiet unter den Wespen, die Grabwespen, die halt den Boden graben, die meisten von ihnen. Und dort in Argentinien lebt die größte Grabwespe der Welt, also ein sehr, sehr imposantes Tier von 5 Zentimetern Länge mit schwarzen Flügeln, also sehr, sehr imponierend. Und ich habe die noch nie lebend gesehen, ich kenne die nur aus Sammlungen.
Ja.
Und ich wollte sie unbedingt sehen und die Sammelbedingungen in dem Jahr waren nicht sehr günstig und ich hatte es eigentlich im Grunde schon aufgegeben.
Ja.
Genau diese Art zu sehen. Andere hatte ich schon gesehen, aber die eine, die fehlte mir noch. Dynatus heißt die.
Ja.
Und dann am letzten Tag, dann völlig unerwartet, da hatte ich eigentlich schon alles zusammengepackt. Da flog mir die erste um eine Akazie herum und das war, das war ein toller Augenblick.
Ja, ja, das glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht, hast du auch schon die ein oder andere neue Art entdeckt. Wie läuft sowas ab? Du siehst dieses Tier und denkst dir, ja, das könnte ein neues Tier sein. Wie geht's von da an weiter?
Also in der Wert des Fangens selber passiert das sehr selten, dass ich sofort erkenne, dass es eine noch unbeschriebene Art ist. Das ist zum Beispiel in Arizona, du hattest Arizona erwähnt, das ist so mein Hauptforschungsgebiet der Südwesten der USA. Und in Arizona habe ich schon mal ein Tier oder mehrere Tiere einer Art gefangen, bei denen ich eigentlich gleich wusste, dass es eine unbeschriebene Art ist.
Okay.
Also schon in dem Augenblick, wo sie im Gläschen war. Das ist aber eher die Ausnahme. Also die Unterschiede zwischen den Arten sind oft ziemlich klein oder zumindest nicht ohne weiteres leicht erkennbar. Und man braucht häufig, besonders bei kleinen Arten, die kleinsten Wespen sind unter 2 Millimeter groß.
Ach Gott.
Da braucht man ein Mikroskop, da braucht man eine Vergleichssammlung, da braucht man die einschlägige Literatur.
Ja.
Und das versuche ich in der Regel gar nicht erst unterwegs zu klären. Also das heißt, ich während dieser Sammelreisen sammle ich tatsächlich nur. Ich kenne mich natürlich gut genug aus, um einschätzen zu können, so in welche Richtung geht das in etwa und was für eine Gattung ist das oder so. Also ich kann da schon viel vorsortieren. Aber die eigentliche Forschungsarbeit, also das Vergleichen auch mit anderen Arten, mit der Literatur oder dergleichen, das findet erst in Berlin im Naturkundemuseum in der Sammlung statt.
Okay. Also das heißt, da gibt es keine App, du machst ein Foto und die sagt dir sofort, ah, die ist neu.
Ja, das also solche Bestimmungs-Apps gibt es natürlich inzwischen, aber die betreffen naturgemäß nur die häufigsten Arten und in der Regel auch nur in Mitteleuropa. Bei diesen Grabfesten, mit denen ich mich beschäftige, da sprechen wir von 10.000 Arten, die schon bekannt sind, von denen sehr, sehr viele Arten nur in Einzelexemplaren überhaupt jemals von irgendjemandem gesehen wurden.
Okay.
Oder nur aus Museumssammlungen bekannt sind und auch nur für die Spezialisten. Das heißt, so eine App jetzt zu programmieren für solche Spezialgruppen, das würde nicht funktionieren. Nein, also das geht natürlich nicht, sondern da brauche ich tatsächlich genau diese Dinge. Eine Vergleichssammlung, viel Erfahrung und wissenschaftliche Literatur.
Okay. Für mich natürlich sehr interessant, wenn man jetzt eine neue Art gefunden hat, die Namensfindung. Hat man da so freie Hand? Also könnte die jetzt die Michael-Ohl-Wespe genannt werden oder muss das irgendwie von Bedeutung, noch mehr von Bedeutung haben?
Also diese, wir sprechen ja von wissenschaftlicher Benennung. Also diese populären Namen, die sind frei. Also das kann sich jeder ausdenken. Die werden überhaupt nicht reguliert. Die werden aber auch von Wissenschaftlern in der Regel ignoriert. Also das ist dann nicht so interessant. Also wir sprechen von wissenschaftlichen Namen und diese wissenschaftlichen Namen zu vergeben, das ist ein wichtiger Akt im Zuge der Entdeckung neuer Arten. Also das ist, wenn man so möchte, die Taufe einer noch bis dahin unbekannten Art.
Ja.
Und die muss publiziert sein. Und durch diese Publikation, also manchmal sagt man auch, die Publikation ist der Taufschein zu dem Namen, den man vergibt. Wenn sie publiziert ist, dann ist dieser Name gültig. Und in der Auswahl dieses Namens, der ist immer zweiteilig, so wie Homo sapiens für uns, für den Menschen.
Ja.
Also vorne Gattungsname, hinten Artname. Der Gattungsname vorne, das ist eine höhere Kategorie. Da sind meistens dann mehrere Arten drin. Neue Gattungen werden auch beschrieben, habe ich auch schon gemacht. Aber in der Regel geht es um den hinteren Teil, also um die neue Art tatsächlich.
Ja.
Also den Namen für eine neue Art. Und da ist man eigentlich ziemlich frei. Also es wird erwartet, dass man keine ehrverletzenden Namen verwendet.
Okay.
Man würde auch heutzutage nicht mehr, wie das früher passiert ist, Arten nach Diktatoren benennen oder sowas. Kriegsverbrecher hat es tatsächlich gegeben.
Wirklich?
Gibt so einige Beispiele. Nein, aber ansonsten ist man als Wissenschaftler frei, diesen Namen zu wählen. Man kann eine Art nach seiner Oma benennen oder nach einem geschätzten Kollegen, nach Merkmalen, nach geografischer Herkunft, nach seinem liebsten Musikstar, was immer man im Grunde möchte.
Ja, ja. Ich meine, das ist ein Name.
Nur nicht nach sich selber. Also wo du Michael Ohl gesagt hast, das ginge nicht. Man benennt keine Arten nach sich selber, sondern Arten sind immer Widmungsnamen. Also Arten sind Widmungsnamen.
Ja.
Das heißt, man vergibt die, um eine Person zu ehren, also wenn es nach einer Person benannt ist, aber nicht nach sich selber.
Ja, okay. Ich meine, so ein Name muss ja gut überlegt sein, ist ja für die Ewigkeit. Also man kann nicht so einen Namen einfach ändern. Wenn es drin ist im System, ist es drin, richtig?
Ja, dessen muss man sich bewusst sein. Und das ist auch so ein bisschen gerade die Diskussion. Also ich kann es ja mal auch explizit sagen. Also es gibt zwei Insektenarten, die nach Hitler benannt sind.
Okay.
Und das möchte man heutzutage natürlich nicht mehr so gerne. Aber es ist überhaupt gar nicht trivial, diesen Namen wieder loszuwerden. Und es gibt da auch eine sogenannte Nomenklaturkommission, die Nomenklatur regeln, also die Regeln, wie solche Namen gebildet werden müssen, kontrollieren. Und die befassen sich gerade mit solchen Fragen. Also wie kann man das machen, dass man ethisch fragwürdige Namen ändern kann? Nach den derzeitigen Regeln ist das nicht ohne weiteres möglich.
Krass. Wenn du jetzt so Wespen gefangen hast, so, die sind auf deinem Bett lagen, du nimmst sie mit nach Berlin, was passiert dann damit? Du forschst dann das Innenleben dieser Wespen aus, die Anatomie, oder wie geht's dann für dich weiter?
Also für die, also primär verstehe ich mich als Taxonom, das heißt als jemand, der sich mit der Artenvielfalt beschäftigt und versucht herauszubekommen, wie, also wodurch Arten gekennzeichnet sind und wie man sie voneinander unterscheidet und wie man sie eben auch benennen muss. Und dafür beschäftige ich mich überwiegend mit der äußeren Gestalt. Das heißt, Insekten besitzen ja einen hartschaligen Panzer, das Exoskelett, das aus Chitin besteht. Und das ist bei allen Insekten, aber besonders auch bei Wespen, sehr komplex. Das besteht aus vielen Einzelteilen, aus allen möglichen Graten und Nähten und Einzelplatten, und die haben alle einen Namen, und man kann an dieser äußeren, oder und die Flügel zum Beispiel natürlich auch, die Flügel besitzen Adern, Längsadern, Queradern, und die bilden ein häufig artspezifisches Muster. Das heißt, solche Merkmale schaue ich mir an, also die man von außen mithilfe eines Mikroskops sehen und beschreiben kann. Und sehr häufig kann man daran schon Arten unterscheiden und auch neue, also bislang noch unentdeckte Arten erkennen. Ein wichtiges Hilfsmittel, und das hatte ich ja schon gesagt, sind halt jetzt molekulare Daten. Inzwischen ist die Technologie preiswert und leicht verfügbar, und wir machen in der Regel DNA-Untersuchungen zusätzlich.
Okay. Und diese Wespen, also ich habe hier in der Nähe das Museum König in Bonn, und da sind auch mal ganz viele Insekten auf diesen kleinen Nadeln drauf. Da kann man so Schübe rausziehen, und da kann man ganz viele Insektenarten sehen. Macht ihr das dann auch in Berlin? Also wenn ihr mit denen fertig seid, du hast sie studiert, kommt auch auf eine Nadel in den Schaukasten, oder was passiert dann mit diesen Tieren?
Ja, also die Tiere, von denen ich vorhin schon erzählte, die in Alkohol gefangen werden, die bleiben auch in Alkohol. Also die kommen dann in die Alkoholsammlung, bekommen Etiketten, werden in eine Datenbank eingegeben und stehen dann für weitere Untersuchungen zur Verfügung.
Okay.
Dieser Begriff des Schaukastens, der ist eigentlich nicht sehr günstig gewählt, weil man muss nämlich bei einem Forschungsmuseum wie Museum Alexander König oder dem Naturkundemuseum in Berlin immer Ausstellung von Forschungssammlung unterscheiden. Okay. Also Ausstellung ist der Bereich, den die Museumsbesucher sehen, der in irgendeiner Weise didaktisch aufgearbeitet ist und Zusammenhänge erklärt. Die Forschungssammlung, das ist eine Sammlung, die ist nur den Wissenschaftlern zugänglich. Und dort werden bei Insekten klassischerweise, ist das tatsächlich eine Trockensammlung. Also das heißt, es sind schon Kästen mit einem Glasdeckel, in denen die Insekten auf Nadeln aufgespießt in Reihe und Glied stecken und dann eben sehr leicht herausgenommen werden können, um sie weiter zu untersuchen. Das sind nun eigentlich keine Schaukästen im eigentlichen Sinne, wenn man sie halt niemandem zeigt, außer den Wissenschaftlern eben.
Ja.
Das heißt, die Tiere, die jetzt nicht in Alkohol landen, sondern alle anderen, Wespen in meinem Fall, die werden tatsächlich dann genadelt, nennt man das. Also aufspießen sagen wir in der Regel nicht. Und das klingt so martialisch. Die werden genadelt, so ein bisschen ausgerichtet, dass sie nicht, der Flügel und Beine nicht so wirr herumstehen und wenig Platz einnehmen. Und dann werden die einfach getrocknet auf der Nadel. Also die werden nicht fixiert oder die werden irgendwie nicht besonders behandelt, sondern sie werden einfach auf der Nadel getrocknet. Und dann halten die im Grunde in diesem Zustand bis in alle Ewigkeit.
Ja.
Wenn sie vor Licht geschützt werden und vor Feuchtigkeit und vor Sammlungsschädlingen. Also es gibt Museumsschädlinge, die gerne tote Insekten fressen.
Ja.
Da muss man eben auch drauf aufpassen. Und dann kriegen die genadelten Insekten noch ein Etikett oder mehrere Etiketten, auf denen die wichtigsten Informationen stehen. Herkunft, Sammlung, Sammelumstände und wer es gesammelt hat. Und dann nachher auch ein Bestimmungsetikett, also welche Art das ist. Und dann werden die systematisch in so einer Forschungssammlung aufbewahrt.
Okay, okay, sehr interessant. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, bei Google nur das Wort Wespe einzugeben. Und danach kommen am meisten mal so ein paar Vorschläge. Google will ja helfen, deine Frage weiterzuführen. Die Top 5 sind Vertreiben, Spray, Nest, Töten und Entfernen. Das sind jetzt keine Vorschläge, um diese Tiere zu erhalten bzw. sie zu schützen. Warum haben Wespen ein so mieses Image?
Ja, ich glaube, man kann das Image der, also ich möchte noch einmal klar machen, dass wir jetzt von anderen Wespen sprechen als die, über die ich üblicherweise forsche. Mhm. Also das über die schreibe ich zwar, über die sozialen Wespen, aber sie sind eigentlich nicht mein Forschungsgegenstand. Mhm. Also wenn du jetzt googelst, dann beziehen sich diese Treffer mit Sicherheit nur auf diese sozialen Arten, auf die beiden, auf die deutsche und die gemeine Wespe.
Genau.
Genau. Alle anderen müssen wir mal weglassen. Ja. Und ich glaube, man kann das schlechte Image der sozialen Wespen, also dieser beiden Arten, eigentlich nur im Kontrast zur Honigbiene richtig verstehen. Weil die Honigbiene, also die Bienen, sind mit den Wespen nah verwandt. Mhm. Man weiß, beide können stechen. Also die Honigbiene kann das ja auch. Mhm. Aber die Honigbiene, das ist nur eine Art von 20.000 Bienenarten, die man so kennt.
Okay.
Und sie ist ein Kulturtier und ihr werden sehr viele positive Eigenschaften zugeschrieben. Also sie soll fleißig sein, sie produziert den Honig natürlich primär erstmal nur als Nahrung für die eigenen Larven.
Ja.
Aber wir profitieren davon. Also das heißt, wir können den Honig ernten und das nehmen wir als positiv wahr. Und dann sitzen die immer so puschelig schön auf den Blüten herum und Biene Maya vermittelt immer zwischen allen Streitparteien. Und also Honigbienen haben ein sehr positives Image. So, und die Wespen scheinen irgendwie ähnlich zu sein, aber doch irgendwie wieder ganz anders. Und die scheinen keinen Nutzen zu haben. Wir können keinen Honig aus ihren Nestern gewinnen, sondern sie fliegen halt rum. Und das Unangenehme bei den Wespen ist ja, sie kommen uns nah. Also sie sitzen nicht einfach nur Blüten rum, sondern sie kommen in unsere Bäckereien, sie setzen sich auf unseren Picknicktisch und sobald wir unvorsichtig sind, zack, werden wir gestochen und das tut höllisch weh. Und und besonders im Spätsommer haben viele Menschen das Gefühl, die Wespen fliegen in dieser großen Zahl von Arbeiterinnen, die beinahe überall sind, nur herum, um Stunk zu machen. Also als ob sie irgendwie auf der Suche nach Streit sind. Und viele Menschen projizieren solche negativen Begrifflichkeiten oder Empfindungen auf diese Wespen, im Gegensatz eben zu den netten Honigbienen.
Ja, ja. Ja, das finde ich wahnsinnig interessant. Also sollte hier eine findige PR-Agentur zuhören, vielleicht nimmt ihr mal Kontakt mit den Wespen auf. Ich wette, die können da irgendwie was tun. Vielleicht eine Farbänderung oder so. Dieses Schwarz-Gelb, das ist ja schon prägnant, richtig?
Ja, das ist ja auch, was ich wahnsinnig interessant finde. Deshalb bringe ich immer die Honigbiene mit in die Diskussion rein. Da findet ja auch so eine Übergeneralisierung, so eine Verwechslung im Grunde in unserer Kultur statt. Also wenn man sich mal eine Honigbiene anguckt, wer das noch nicht gemacht hat, sollte sich das mal im Garten gönnen und sich eine Honigbiene auf eine Blüte angucken. Die ist gar nicht gelb-schwarz, sondern die ist so braun, hellbraun, dunkelbraun gefärbt, vielleicht ein bisschen ocker oder so, aber beileibe nicht gelb-schwarz.
Ja.
Gelb-schwarz sind nur die Wespen.
Ja.
Und dennoch wird die Honigbiene, wenn man sie irgendwo skizziert oder wenn man an Biene Maya denkt, wird immer gelb-schwarz dargestellt.
Ja, genau.
Und da hat also offensichtlich auch so eine Vermischung stattgefunden, so eine Übergeneralisierung dieses Schwarz-Gelb-Schemas. Und in Wirklichkeit sieht Biene Maya gar nicht aus wie eine Honigbiene, sondern wie eine Wespe eigentlich.
Ja.
Es ist eine Wespe-Maya.
Ja. Also sind die Macher von Biene Maya schuld, dass die Wespe so ein schlechtes Image hat?
Ja, es gibt tatsächlich, also das nicht unbedingt, aber ich glaube, dass sie mitschuld sind daran, wie wir uns idealerweise eine Honigbiene vorstellen, nämlich gelb-schwarz. Und auch dieses positive Image ist durch die Biene Maya, durch Waldemar Bonsels Buch und nachher durch diese deutsch-japanische Zeichentrickserie enorm befördert worden. Auf jeden Fall.
Ja. Krass. In deinem Buch schreibst du auch über diese schwarz-gelbe Färbung, die dieser Gefahr aussenden soll. Aber es gibt auch Trittbrettfahrer, die Schwebfliege, die sich in der Färbung zu eigen gemacht hat. Was weiß die Wissenschaft hierüber? Was war zuerst da? Oder war das Zufall?
Nein, Zufall ist das natürlich nicht. Also das sind natürlich alles evolutive Prozesse, die unheimlich spannend sind. Und ja, es ist also diese Mimikrie, nennt man das ja, diese Wadenmimikrie, die hat sich im Grunde genauso in der Evolution entwickelt, wie man sich das vorstellt. Also die Wespen sind da und die sind gelb-schwarz. Die warnen ja auch aktiv mit dieser gelb-schwarzen Färbung vor der eigenen Gefährlichkeit. Die signalisieren damit ja, hey, ich habe einen Stachel, ich steche, bleib mir lieber vom Leib. Und durch evolutive Prozesse, also der Selektion und der Anpassung, sind andere Arten, die vorher nicht gelb-schwarz waren, auch gelb-schwarz geworden und sind dadurch quasi im Fahrwasser der gefährlichen Wespen auch gleich mitgeschützt worden. Also das heißt, die Vögel oder wer auch immer die Feinde waren, die sehen nur das gelb-schwarze Muster und sehen den Unterschied nicht zwischen einer Schwebfliege und einer Wespe und verschonen deshalb die Schwebfliege genauso, wie sie die Wespen verschonen. Und das stabilisiert dieses gelb-schwarze Muster auch bei nicht gefährlichen Insekten. Und dass es funktioniert, kann man überall sehen. Es gibt ja nicht nur Schwebfliegen, es gibt Käfer, es gibt Wanzen, es gibt alle möglichen Insektengruppen, bei denen gelb-schwarze Arten auftreten. Ja. Die mit Sicherheit zu diesem Mimikry-Komplex der gelb-schwarzen Warnfärbung gehören und davon profitieren.
Ja, sehr interessant. Wenn wir Wespen jetzt nicht nur als Tiere betrachten, die im August auf dem Kuchen sitzen, welche Rolle spielen sie in der Natur, die Wespen?
Ja, die auch das kann man gut verstehen, wenn man sich wiederum den Gegensatz zu den Bienen vorstellt. Also Bienen tragen Pollen und Nektar ein, weil sie ihre Larven füttern wollen, die Vegetarier sind. Also die Larven ernähren sich von Pollen und Nektar. Wespen dagegen, die besuchen zwar auch Blüten, aber nur für sich selbst. Die Larven dagegen sind Fleischfresser.
Okay.
So, und das ist der Hauptnutzen, wenn man so möchte, der Wespen in der Natur. Sie jagen natürlicherweise andere Insekten in großer Zahl, die sie töten, mit dem Stich ihres Stachels töten und zerkauen und sie an die Larven verfüttern. Das heißt, die Wespen, gerade die sozialen Wespen, mit diesen riesigen Heerscharen von Arbeiterinnen, sind unheimlich effektive Widersacher einer Überpopulation von Insekten aller Art. Schadinsekten, weniger schädliche Insekten, Raupen, weiche Raupen zum Beispiel, sind eine beliebte Speise der Wespen. Und das machen die Arbeiterinnen der Wespen, wenn sie nicht gerade auf dem Picknicktisch sitzen. Sie jagen Insekten, um sie an ihre Larven zu verfüttern.
Ja. Und da schließt sich so der Kreis für mich. Ich finde, jedes Tier hat ja irgendeinen Nutzen, was im Garten oder im Wald herumkreucht und fleucht. Auch wenn man erstmal, wofür eigentlich? Aber irgendwo hat doch jedes Tier seine Aufgabe in diesem Kreislauf der Natur, richtig?
Ja, ich stelle mir das Ganze immer wie so ein Netz vor. Also es ist ein hochkomplexes Netz, in das alle Arten, die es überhaupt auf der Welt gibt oder die auch in unserer Region leben, irgendwie hineinpassen und quer vernetzt sind mit anderen Arten. Und und natürlich fügt sich das alles ineinander. Es bestehen Abhängigkeiten, die wir so gar nicht ohne weiteres erkennen können. Aber so funktionieren im Grunde funktionierende Ökosysteme, dass halt diese ganzen Arten da sind und in irgendeiner Weise miteinander agieren.
Ja, sehr faszinierend. Wie ist denn so die allgemeine Lage der deutschen Wespe hier bei uns? Ist die Hitze für diese Tiere gut oder schlecht, die steigenden Temperaturen?
Ja, das ist gar nicht so leicht zu sagen. Also generell profitieren auch soziale Wespen von höheren Temperaturen. Also die mögen es eher trocken, eher warm. Die Nestentwicklung schreitet dann relativ schnell voran. Sie müssen natürlich immer Nahrung finden. Also wenn es zu trocken ist und zu heiß ist, finden sie auch keine anderen Insekten. Und dann ist es auch nicht günstig. Ja. Aber generell sind trocken, warme Sommer günstig für soziale Wespen.
Okay.
Was wir im Moment beobachten, da gibt es auch keine verlässlichen Zahlen, aber meine Kollegen und ich, wir beobachten das, besonders auch in diesem Jahr, ist, dass der Bestand an sozialen Wespen eher abnimmt. Also die deutsche und die gemeine Wespe, diese beiden Arten, die treten in diesem Jahr deutlich, also selten kann man es nicht nennen, sind halt immer noch häufig, aber nicht mehr in dieser Dimension auf wie in den Vorjahren. Dagegen scheinen die Bestände an der europäischen Hornisse, das ist ja im Grunde auch nur eine Wespenart, und besonders auch die Feldwespen. Das sind Arten, die kann man leicht erkennen, weil sie die Beine im Flug so runterhängen lassen und die bauen so einwabige Nester ohne Hülle drumherum. Die gibt's bei uns überall in den Gartenhäusern und so. Ja. Also die Bestände der europäischen Hornisse und der Feldwespe, die scheinen dagegen stärker zu werden. Also die nehmen eher zu.
Okay.
Ob das jetzt eine statistisch belastbare Beobachtung ist, wissen wir derzeit auch nicht.
Ja.
Und ob das was mit dem Klimawandel zu tun hat, ist auch schwer zu sagen. Die deutsche und die gemeine Wespe sind Generalisten, die kommen eigentlich mit fast allen Bedingungen gut klar. Sie kommen üblicherweise eher in gemäßigten Breiten vor, also vielleicht wird sie tatsächlich ein bisschen heiß gerade in den Städten. Das ist schwer zu sagen.
Okay. Neben der PR-Agentur, die ich gerade schon erwähnt habe, was können Zuhörerinnen tun, damit sich die Wespe wieder wohlfühlt bei uns? Also Insektenhotel lasse ich mal ganz raus, weil das ist ja eigentlich wie ein ganz großer Quatsch, der im Bauhaus da verkauft wird. Aber was können wir tun, wenn wir einen Garten oder einen Balkon haben?
Na, ich glaube jetzt, es besteht, glaube ich, kein Bedarf, Wespen, also jetzt die deutsche und die soziale und die gemeine Wespe, aktiv ansiedeln zu wollen. Also sind, auch wenn ich sage, dass wir zu beobachten scheinen, dass die Bestände etwas abnehmen, die sind immer noch eine der häufigsten zwei der häufigsten Insektenarten in unserer Kulturlandschaft. Und ich sehe überhaupt kein Gefährdungsszenario, außer das, was alle Insekten betrifft, also Pestizide oder dergleichen, Landschaftszerstörung, das wirkt sich auf alle Insekten aus. Also jetzt diese beiden sozialen Wespen aktiv anzusiedeln, dafür sehe ich eigentlich im Grunde keinen Anlass. Und in den eigenen Gärten will man diese Nester ja im Grunde auch gar nicht so gerne haben, weil diese vielen Arbeiterinnen, die können schon ganz schön lästig werden, wenn man die wenn man draußen nicht mehr an der Kaffeetafel sitzen kann oder die ständig ins Haus fliegen oder dergleichen. Also ich glaube, da gibt es gerade keinen sehr großen Bedarf.
Ja. Okay. Jetzt haben wir über Wespen und gewollt weniger über Bienen gesprochen. Eine Gattung, die ich auch dieses Jahr ab und zu in unserem Garten gesehen habe, ist die Hornisse. Also ich höre sie schon von Weitem, das ist ja fast wie ein Hubschrauber, der da ankommt. Und oft lässt sie sich an unseren kleinen Tümpel nieder, trinkt ein bisschen was. Oder auch beim Nestbau. Ich habe ein paar Mal gesehen, die ist in unseren Rollladenkasten geflogen, so ein paar Tage, war dann aber mit der Immobilie wohl nicht so zufrieden, ist dann wieder abgehauen, war dann schon wieder weg. Aber hat die Hornisse so ein ähnliches Imageproblem wie die Wespe? Die ist ja ein bisschen größer, so eine Hornisse, ne?
Also ich glaube, das ist so ein etwas, wie soll ich sagen, ein ambivalentes Image, das die Hornisse hat. Zum einen, glaube ich, wissen viele Menschen, dass im Grunde keine große Gefahr von ihnen ausgeht. Also sind nicht so stichfreudig, sind nicht so stichbereit wie die deutsche und die gemeine Wespe. Man kann sich denn sogar den Nestern vorsichtig nähern, ohne dass man da was riskiert.
Ja.
Sie sind imposant groß und durch diese teilweise rote Färbung sehen sie auch ganz hübsch aus, finde ich. Also das ist so die positive Seite. Die negative Seite ist, dass viele Menschen der Überzeugung sind, dass ein Hornissenstich was wirklich Gefährliches ist. Und es gibt im Volksmund ja solche Sätze wie, dass 7 Hornissenstiche ein Pferd töten. Das ist vollkommen an den Haaren herbeigezogen. Also der Schmerz, der von einem Hornissenstich ausgeht, ist nicht größer als der von einer deutschen oder gemeinen Wespe.
Okay.
Und sie sind auch viel weniger schnell bereit, überhaupt zuzustechen. Also im Grunde sind das ganz harmlose Gesellen.
Ja.
Sie kommen auch nicht an unsere Kaffeetafel. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. zumindest in der Regel nicht.
Ja.
Sie lassen sich von gärendem Obst anlocken. Mhm. Aber in der Regel lassen die uns ja vollkommen in Ruhe.
Mhm. Ja, ja, klar, sicher, sicher. Letztes Jahr hat sich eine Hornisse bei uns im Keller verirrt, wie auch immer sie reingekommen ist, keine Ahnung, offenes Fenster, sonst was. Und dieses Brummen hast du im ganzen Haus gehört. Und wir haben so eine Lebendfalle. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist so ein Griff mit so einem Plastikding, das kann man dann zuschieben. Damit kann man die Tiere dann lebend fangen, draußen wieder rauslassen. Und wir haben uns die mal ein paar Minuten mal näher angeguckt. Und ich muss sagen, Wahnsinn, was sich die Natur da hat einfallen lassen. Das ist ja Wahnsinn.
Ja, ich finde es natürlich gut, das ist mein Beruf, mir genau das anzugucken. Also natürlich bin ich da irgendwie besonders fasziniert. Mir geht das ja genauso. Also diese ganze Funktionalität in diesem Organismus steckt. Das ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend als Produkt der Evolution. Also ich lasse mich davon auch schnell begeistern.
Ja, ja, sehr, sehr gut. Vor allem ist es auch für unsere Kinder super interessant, noch in jungem Alter sind, die sowas mal vom Nahen zu sehen. Ja, und natürlich wieder rauszulassen, dass sie dann in die freie Natur wieder rausfliegen kann und hoffentlich nicht nochmal reinkommt. Ja, eine Gattung, die uns auch so begegnet, ich weiß nicht den genauen Namen, wir nennen sie die Bremse. Vielleicht sagt dir das Tier auch etwas. Die beißt und das kann richtig wehtun, richtig?
Ja, also da verlassen wir natürlich im Grunde meinen
Kompetenzbereich
als Wespenforscher, aber als Entomologe, als Insektenforscher natürlich nicht. Also eine Bremse ist eine Fliege. Das ist die Familie Tabanidae, die Bremsenartigen. Und davon haben wir hier bei uns in Deutschland, in Mitteleuropa ja ein paar Arten. Also die meisten kennen auch diese Regenbremsen, die sind relativ klein. Wenn es sehr feucht ist, wenn es geregnet hat oder in der Nähe von Seen, dann hat man die manchmal, dass man sich bewegt, dann werden die angelockt und dann setzen sie sich auf die Haut und können fies zubeißen.
Ja, ja.
Und diese große Bremse, die du vielleicht auch meinst, ist die Pferdebremse. Das ist eine deutlich größere Art.
Ja.
Die haben einen Stechrüssel im Gegensatz zu jetzt den Wespen und Bienen und Ameisen, die einen Stachel haben. Also ich sage immer, ich arbeite an allem, was hinten sticht, während eben die Fliegen zum Beispiel oder die Mücken oder dergleichen, die stechen halt vorne. Die saugen Blut und diese Mundwerkzeuge, mit denen sie dann in ihre Beute stechen, ist relativ groß und die stanzen wirklich so ein kleines Loch da rein. Und das kann sehr, sehr schmerzhaft sein. Und sie injizieren dabei ja auch mit ihrem Speichel so blutgerinnende Stoffe, sodass das Blut frei fließt. Und das führt manchmal dazu, dass wenn man gestochen ist, dass das Blut noch ein bisschen länger nachfließt. Es ist natürlich nicht bedrohlich oder so, aber man kann das sehen, dass da was stattgefunden hat.
Ja, auf jeden Fall sehr, sehr schmerzhaft. Ich spinne ja ganz gerne hier diesen Podcast und du bist auch Opfer meiner Spinnerei. Wenn du heute mit einer Wespe sprechen könntest und sie würde dir tatsächlich antworten, was würdest du dieser Wespe gerne fragen? Welche Art auch immer?
Es gibt wahnsinnig viele Arten, von denen wir eigentlich überhaupt nichts wissen, aber von denen wir nur die toten, genadelten Tiere kennen.
Ja.
Und ich habe mal eine Wespe beschrieben von der indonesischen Insel Sulawesi, die ging als Monsterwespe oder als King of Wasps durch die Presse.
Okay.
Es ist eine sehr, sehr große Wespe, die ganz schwarze Flügel und die Männchen haben gigantische Mundwerkzeuge.
Okay.
Und wir wissen überhaupt nichts von denen, was sie so treiben. Die sind so speziell geformt und es ist vollkommen rätselhaft. Und ich würde diese Wespe gerne fragen, womit sie so ihren Tag füllt. Also was ist eigentlich, was macht sie eigentlich mit all diesen besonderen Merkmalen, die wir an ihr entdeckt haben? Wie paaren die sich? Was für eine Beute fangen die Weibchen? Wir wissen überhaupt nichts über die. Und da wäre ich schon sehr neugierig.
Ja, voll cool. Und jetzt zum Abschluss. Nennen uns doch mal drei faszinierende Fakten über Wespen, die meine Hörer vielleicht noch nicht wissen.
Ja, vielleicht fange ich damit an, dass ich sage, dass jedes Nest tatsächlich erst im Frühjahr neu gegründet wird von einer Königin. Also alte Nester werden nicht wieder besiedelt. Wenn man im Winter irgendwo ein Nest im Dachboden hängen hat oder so, kann man das ohne weiteres entfernen, wenn man das möchte. Ist auch ein schöner Raumschmuck, wenn man das mag. Ja. Aber es zieht im nächsten Jahr nicht noch wieder eine neue Wespe ein, sondern jede junge Königin, die überwintert hat, die baut ein eigenes Nest.
Okay.
So, die ähnliche Information, am Ende der Entwicklungszeit eines Nestes baut oder entwickeln die Nester Männchen und Weibchen in großer Zahl, also über das Jahr hinweg ja überwiegend oder ausschließlich Arbeiterinnen. Und daher kommen neue Männchen und neue Weibchen dazu und die sich dann paaren und dann überwintern diese frisch verpaarten Prinzessinnen, wenn man so möchte, also die jungen Königinnen, die überwintern dann. Und das sind dann diejenigen, die im nächsten Jahr ein neues Nest bauen. Das heißt, ganz am Ende der Entwicklung eines Nestes, jetzt so im September ungefähr, kann es sein, dass mehr Männchen und Weibchen in einem Nest sind als Arbeiterinnen.
Okay.
Und ein dritter Fakt ist vielleicht, unser Bild von den Wespen ist sehr geprägt von diesen beiden sozialen Arten oder von den drei sozialen Arten, der deutschen, der Gemeinwespe und der Hornisse. Aber von den ungefähr 150.000 Wespenarten, die es überhaupt weltweit gibt, sind vielleicht nur 3.000 sozial. Alle anderen leben einzeln, also sind solitär. Das heißt, jedes Weibchen baut nur sein eigenes Nest, legt dann Nahrung rein, ein Ei, verschließt es und kümmert sich nicht weiter um die Brut. Also dieses Verhalten der sozialen Arten ist im Grunde total untypisch für die Mehrzahl der stechenden Insekten.
Ja, Wahnsinn interessant. Lieber Michael, das waren meine Fragen an dich. Ich habe heute sehr viel gelernt über Wespen, tolles Gespräch gehabt und ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß bei mir gehabt.
Habe ich. Vielen Dank für die schönen Fragen, für das gute Gespräch.
Sehr, sehr gerne doch. Hol auf jeden Fall das Buch Wespen, ein Porträt über dieses Tier, ist ein sehr, sehr schönes Büchlein. Habe ich auch sehr viel darüber gelernt, gibt es überall zu kaufen. Und ich würde sagen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Fragen an, der Interview-Podcast mit Frank Göbel.